Heute Abend wollen wir die letzten beiden Verse lesen aus dem zweiten Petrusbrief. Wachset in der Gnade. So ist ja der ganze Tenor dieser Freizeit gewesen, dass wir in der Gnade wachsen sollen. Und wir haben viele verschiedene Punkte ansprechen können, wo Wachstum aufgehalten werden soll von der Welt, aber wo wir erst recht das Wachstum durch Aufblick zu Jesus Christus zulassen sollen, indem wir ihm mehr vertrauen als den sichtbaren Dingen, ihm mehr vertrauen als dem, was wir denken, was wir fühlen oder was andere um uns herum tun und sagen. Gottes Wort soll zentral in unserem Leben wirken. Nicht die Worte dieser Welt, sondern Gottes Wort. Da heißt es zum Schluss aber, ihr, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Dieses Wort, meine Lieben, das finden wir häufig im Neuen Testament. Es kommt 27 Mal vor. Meine Lieben. Dieses Wort nutzt auch der Apostel Petrus, um die Gläubigen nochmal anzusprechen und zu erinnern an das Heilen Jesus Christus. In Gottes Liebe haben wir auch eine Information bekommen für die Zukunft. Seine Liebe deckt uns viele Dinge auf, damit wir nicht überrascht sind, wenn sie da sind. Oft werden wir überrascht, wenn plötzlich ein Besuch kommt. Es klingelt an der Tür. Ich frage meine Frau, erwarten wir jemand? Nein, wer kann das sein? Dann ist man überrascht. Ohne Ankündigung steht irgendwie wer vor der Tür und hat ein Begehr. Gott will aber nicht, dass wir überrascht sind, sondern vorbereitet sind. Denn wenn wir auf einen Besuch uns einstellen können, werden manche Handhabungen zuvor vollzogen. Man rückelt noch das Kissen hin und her, den Stuhl richtig hin, vielleicht sogar ein Teller und eine Tasse Kaffee schon bereit. Wir treffen Vorbereitung, dass wir nicht überrascht werden, wenn es klingelt. Und das ist das Gleiche, was Gott mit uns tut. Er sagt, ihr sollt vorbereitet sein in eurem Herzen, dass ihr nicht überrascht wird, wenn diese Dinge alle kommen, sondern erkennen könnt, dass das so sein muss und dass ihr es überwinden werdet, wenn es böse ist und ihr werdet zum Ziel kommen. Denn ihr seid gefestigt in eurem Stand, steht hier. Ihr sollt nicht aus eurem Stand herausgebracht werden, sondern darin stehen bleiben können. Ihr sollt nicht nervös werden plötzlich oder ärgerlich über auftauchende Erscheinungen, die euch nicht so gut vorkommen, sondern ihr sollt fest bleiben. Darum ist uns das zuvor gesagt. Und Petrus redet also die Gläubigen an, meine Lieben. Und wie ich schon sagte, 27 Mal im Neuen Testament kommt es vor. Und das ist eine väterliche Einladung, die besagen will, bleibt doch bei uns, bleibt bei der Gemeinde, bleibt bei den erlösten Kindern Gottes. Wir gehören zusammen, jetzt und in Zukunft. Gemeinde Jesu, die auf Erden lebt, hat eine gemeinsame Zukunft. Sie wird sich im Himmel wieder treffen. Und soll jetzt schon diese Gemeinsamkeit sehen und nutzen und sich darin freuen. Ihr Lieben, bleibt doch bei uns. Johannes hat ja einmal traurig gesagt, da waren etliche, die sind von uns gegangen. Vorher hatten wir auch gemeint, ihr Lieben, bleibt doch bei uns. Und dann stellten wir fest, die waren gar nicht von uns. Sonst wären die Lieben doch geblieben. Ja, ihr Lieben, das ist eine väterliche Einladung durch den Geist Gottes, dass die, die wirklich zu Jesus gehören, sich durch nichts in dieser Welt bewegen lassen von ihrem Glaubensstand. Trotz der Verführungsversuche, die immer wieder gestartet werden, von denen wir auch am Anfang der Freizeit uns einiges gelesen haben, aus den Programmen der Irrlehren, trotz dessen, dass Gottes Wort in unserer Zeit immer hinterfragt wird, ob es wirklich Tragkraft hat, sollte Gott gesagt haben, ist denn das richtig? Sollen wir wissen, es bleibt fest, es hat Tragkraft und wir sollen uns darauf stützen. Ihr Lieben, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, dann hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Ich freue mich über dieses kleine Wörtlein Vorstand, was vor dem Stand steht, nämlich fest. Mit anderen Worten, was Jesus Christus in uns tut, ist fest, ist stabil. Das, was Gott gibt, ist nicht veränderbar. Wir können es annehmen, wir können es ablehnen, aber in der Substanz ist das, was Gott gibt, fest, stabil. Und alle dürfen sich darauf verlassen und darin leben. Der zweite Punkt, ich habe ihn schon zweimal gelesen, ist, dass ihr alles zuvor schon wisst, dass es ihr im Voraus wisst. Den Treuen, die in der Gegenwart Jesu leben, die mit ihrem Heiland durch die Zeit gehen, werden Dinge anvertraut, die andere Menschen nicht wissen, die andere Menschen auch nie erfahren. Sie werden von den Ereignissen der Zeit überrascht. Aber die, die mit Jesus durch die Zeit gehen, werden aus Liebe Gottes eingeführt in Geheimnisse, damit sie Wissende werden und aus diesem Wissen heraus Gefestigte sind, die dann auch andere einladen dürfen zu dem Heiland, aus der Gewissheit heraus, dass Jesus Christus der Herr ist. Sie bekommen ein Verständnis Gottes Wege zu einem kleinen Teil nachvollziehen zu dürfen. Der Herr lässt uns nicht in Herzensungewissheit, darum beten wir ja auch, zeige mir deinen Weg. Und der Herr zeigt mir seinen Weg. Er lässt mich nicht im Ungewissen, er sagt nicht, probier mal hier ein bisschen, probier mal da ein bisschen und mal sehen, ob du vorwärts kommst. Nein, wir dürfen als Kinder Gottes beten, Herr, weise mir deinen Weg, offenbare deinen Weg und der Herr wird es zeigen, damit wir wissen, wo wir lang gehen dürfen und können. Und dann hören wir die Stimme in uns und hinter uns her, dies ist der Weg, den gehe, sonst weder zur Rechten und zur Linken. Geh diesen Weg und wir können in Gewissheit durch die Zeit gehen. Ihr sollt alles zuvor wissen, was euch betrifft. Nicht alles, was wir nicht nachvollziehen können und was wir auch für unser Glaubensleben in unserer Umgebung nicht brauchen, sondern das, was wir brauchen, das wird uns erleuchtet, auch im Vorhinein. Das, was nötig ist, damit wir in der Bruderliebe stehen können, damit wir in dem Gemeindeleben stehen können, dass wir in der Ergänzung stehen können, dass wir unseren Auftrag sehen können, das wird uns zuvor alles bewusst gemacht. Wir sind nie Leute, die aus dem Experiment leben. Wir sind nie Leute, die im Versuch einer Sache leben, sondern die gewiss sind, welche Sache sie tun sollen. Und das ist auch Liebe Gottes. Der Herr lässt uns nicht allein. Er lässt uns teilhaben an seinem Werk und Wesen, seinem Wort und seinen Zeiten. Von Fall zu Fall erleuchtet er uns den Weg seiner Zeit, was er tut in dieser Zeit. Kinder Gottes, die fleißig in der Heiligen Schrift lesen, und das haben wir uns ja auch gesagt, dass das wichtig ist, sie werden durch die Heilige Schrift getröstet und bekommen Wegweisung. Wer nicht in der Bibel liest, kriegt keinen Trost. Er kriegt vielleicht einen menschlichen Trost, aber das ist kein Trost. Echter Trost kommt nur aus dem Worte Gottes. Und darum werden alle getröstet, die fleißig in der Bibel lesen, die den Zuspruch Gottes aufnehmen. Wir wissen von den Verführungen. Wir haben uns vieles gesagt, Verführungen unter dem Antichristen und von solchen, die ihm folgen. Wir wissen dann aber auch zugleich durch den Trost um den offenbar werdenden Sieg Jesu und den Sieg Jesu, der schon in uns offenbar geworden ist. Das ist der Trost. Da werden wir immer wieder gestärkt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, nicht wird. Hat Trost. Wir sehen vor unseren Augen schwierige und schlechte Zeiten aufsteigen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir hören von Krieg und Kriegsgeschrei. Wir hören von Missbrauch und letztlich dann vom Auftreten des Antichristen, der alles leugnet, was nicht ihn meint als Gott. Es gibt keinen anderen Gott außer ihn. Und wir werden getröstet, indem wir wissen, der Glaube, unser Glaube, ist der Sieg, der die Welt bereits überwunden hat. Bibellesen heißt getröstet werden. Wer nicht in der Bibel liest, hat keinen Trost. Gottes Macht und Herrlichkeit wird uns immer wieder aufleuchten durch das Wort. Wir haben es durch Petrus auch gehört, dass er uns darin gehend ermahnt. Denn Gottes Wort ist zuverlässig. An vielen Stellen im Propheten Jesaja 46 oder 48 haben wir das gelesen. Auch sagt der Herr in Johannes 16, dass dieses Wort, was er uns zuvor gesagt hat, zuverlässig ist. Bibelleser und Hörer auf Gottes Wort sind absolut zuverlässig informiert. Absolut zuverlässig informiert. Und das ist so wichtig. Deswegen heißt es hier am Ende, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, hütet euch doch. Im Voraus wisst ihr, dass ihr seid getröstet. Hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Ihr seid doch informiert, will uns hier Petrus sagen. Ihr wisst doch um die Herrlichkeit des Herrn. Ihr wisst doch um seinen Sieg. Ihr wisst doch um seine Liebe, seine helfende Hand. Ihr wisst doch darum, dass der Geist in euch aufs Beste vor dem Thron Gottes vertritt. Das wisst ihr doch. Ihr seid getröstet. Ihr habt einen festen Stand. Lasst euch diesen festen Stand und den Trost nicht nehmen. So könnte das ausgedrückt sein in dieser väterlichen Fürsorge. Gott ist nämlich kein Mensch, das wissen wir auch, dass er lüge. Menschen können lügen, weil sie vom Satan inszeniert auf falsche Wege geführt werden können. Aber Gott kann nicht lügen. Er ist die Wahrheit. Das wissen wir. Und darum vertrauen wir auf seinem Wort. Wir zweifeln keine Sekunde daran. Fester Stand. Merken wir, wachst in der Gnade. Haltet das fest, Wachstum ist auch, wenn man etwas nicht verliert. Es ist nicht nur eine Bewegung von Vermehren, sondern es ist auch eine Form der Beständigkeit, ist auch Wachstum. Dass man immer noch das haben kann, was einem schon längst weggenommen werden sollte und lange Zeit danach wieder einsetzen kann, als Glaubenssubstanz und Bestand, fester Stand, feste Rüstung. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Selbst dieser Biliam, so haben wir gelesen, der eigentlich im Herzen gespalten war und für Geld Israel verflucht hätte, wenn es möglich gewesen ist, musste aber bekennen, dass Gott dieses Volk gesegnet hat und segnen will. Und wenn er sagt, dass er segnet, wird es so sein. Denn Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Das behauptet dann dieser Mann, der eigentlich was anderes tun wollte. Wie viel mehr sollen wir als Gläubige in Jesus Christus das immer wieder sagen? Was ich hier lese, stimmt. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt. Das ist absolut wahr. Daran halte ich mich fest und damit komme ich durch alle Zeiten. Hütet euch, spricht Petrus durch den Heiligen Geist. Passt auf oder verwahrt euch in der anderen Übersetzung, dass ihr nicht mit dem Strom der Zeit ins Abseits gespült werdet. Als solche, die ihr durch den Heiligen Geist die Wahrheit erkannt haben und um die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus wissen, das heißt, er kommt wieder, er holt die Seinen heim. Als solche, die in dieser Welt der Finsternis leben und doch Licht in sich haben, sollen wir aufpassen, dass uns nicht das Licht genommen wird, dass wir nicht zur Finsternis schauen und vielleicht optisch die Finsternis beneiden, so wie es in Psalm 73 steht. Oh, die Gottlosen, die Finsternis ist so gut. Denen geht es so gut. Da habe ich den heimlichen Wunsch, auch mit ihnen in der Finsternis zu leben. Denn denen geht es augenscheinlich besser als mir, der das Licht in sich trägt. Sie sind in keiner Gefahr. Sie reden alles vom Himmel her, das müssen die Leute glauben. Und es funktioniert sogar bei denen. Die Leute hören zu, die gehen sogar darauf ein. Die lassen sich alles Mögliche erzählen, was gar nicht wahr ist, und sie nehmen das an. Welche Vollmacht? Dann will ich doch auch ein bisschen finster sein, um ein bisschen mitzuleben in dieser Welt mit dieser Vollmacht. Das kann alles passieren auf der menschlichen Ebene. Aber Petrus sagt, hütet euch, denn ihr habt etwas in euch, was Zukunft hat. Das, was ihr vor Augen seht, hat keine Zukunft, keine gute Zukunft. Im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 6, Vers 14, wird uns gezeigt, wie der Apostel Paulus sagt, dass wir keinen Kompromiss eingehen sollen, sondern dass wir uns bewahren sollen. Wenn das nicht in der Bibel stände, dann würden wir großzügig sagen, na, das kann mir gar nicht passieren. Aber weil es in der Bibel in Gottes Wort steht, zeigt es an, dass es auch uns, wenn wir nicht aufpassen, ereilen kann. Ereilen kann, auch wenn wir es nicht gerade gesucht haben. Aber es kann uns in den Griff kriegen, vielleicht gerade in Stunden der Depression und Niedergeschlagenheit über irgendwelche Menschen oder Situationen. Da sind wir sehr empfänglich für Kompromisse. Da sind wir sehr empfänglich für die Einflüsterung des Satans. Die ganze Welt mag mich nicht. Aber hier, ich muss umsorgt werden von dieser Welt. Zuspruch der Welt, ja, das lasse ich mir gern gefallen. Und Paulus sagt dann aber hier, zieht nicht am fremden Joch, in Vers 14, 2. Korinther 6, mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Gibt es da irgendeinen Berührungspunkt? Nein. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gibt es einen Berührungspunkt? Nein. Wie stimmt denn Christus überein mit Belial, also das heißt mit dem Satan und mit den Figuren, die er vorbringt zur Anbetung? Gibt es da Berührungspunkte? Nein. Oder was hat für ein Teil der Gläubige mit dem Ungläubigen? Gibt es dort Berührungspunkte? Nein. Glaube und Unglaube berührt sich nicht. Sie leben nebeneinander. Es kann nur eine Einladung ausgesprochen werden vom Ungläubigen, den Glauben zu lassen. So wie in dem Sozialismus. Gib deinen Glauben auf, werde auch Kommunist. Oder umgekehrt, dass der Glaube einlädt, den Ungläubigen, werde gläubig. Aber Berührungspunkte haben sie nicht. Der Glaube und der Unglaube laufen absolut parallel. Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Nichts. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Keine Berührungspunkte mit dem Tempel des Satans. Hütet euch aber, sagt Petrus hier, dass ihr nicht in den Irrtum der anderen und der Welt, der Irrlehrer, der falschen Lehren gezogen wird, der ruchlosen Leute, und samt ihnen dann verführt werdet und fallt aus eurem sicheren Stand. Hütet euch, passt auf. In Vers 17 des 2. Korintherbrief 6 heißt es dann, darum geht aus von ihnen und sondert euch ab. Es ist ein schweres Wort. Wir hören ja oftmals das Gegenteil. Wir dürfen uns nicht absondern. Was ist denn damit gemeint? Natürlich können wir die Welt nicht verlassen. Natürlich reden wir doch mit dem Menschen, der auch nicht gläubig ist. Aber innerlich sind wir abgesondert und haben mit dem Wesen des Unglaubens nichts gemein, nichts zu tun. Wir bleiben bei Jesus, während die anderen noch, und wir hoffen, dass sich das ändert, noch bei dem Geist dieser Welt bleiben. Sondert euch innerlich ab, lasst euch nicht ziehen in den Geist dieser Welt. Geht innerlich aus von ihnen, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Dann will ich euch annehmen, sagt der Herr. Wenn ihr dazu immer wieder Ja sagt, bin ich dabei und ich führe euch. Dann nehme ich euch an. Ihr könnt aber nicht dem Kompromiss Raum geben. Und wenn die Not groß ist, ist das Kompromissangebot sehr nahe, wenn die Not groß wird. Es gibt ein Buch mit dem Titel, Samuel Pfeiffer hat das, glaube ich, mal geschrieben, um jeden Preis gesund sein. Die Not ist groß, ein Mensch ist krank, der Arzt hilft nicht mehr weiter. Gut, dann gehe ich zum Heilpraktiker, Akupunktur, Akupressur und Besprechung und dergleichen. Um jeden Preis gesund werden. Ich ertrage diesen Zustand der Krankheit nicht. Merken wir, da ist der Kompromiss sehr nahe gelegt. Und viele, auch Christen, sind manchmal geneigt, darauf einzugehen. Aber das soll nicht sein. Wir wollen nicht in des Teufels Küche kommen, sondern wir verlassen uns auf den Herrn. Gerade in den dunkelsten Stunden des Lebens verlassen wir uns auf den Herrn. Unser Leben ist in seiner Hand. Leben wir hier, so leben wir. Sterben wir äußerlich, dann sterben wir. Ich freue mich immer wieder über diese starke Glaubensfrau Esther, von der wir in der Bibel lesen. Es war ja noch eine relativ junge Frau, die aber ihrem Gott vertraute, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und als sie hörte von ihrem Onkel, was der Widersacher vorhatte, nämlich der Haman, die Endlösung der Juden von dem König Ahasverus zu erbitten, dass alle Juden auf einen Tag an allen Orten des Reiches getötet werden sollten. Da ging sie ins Gebet, fastete und betete und tat etwas, was ein natürlicher Mensch zur damaligen Zeit nie gewagt hätte zu tun, zu dem König zu gehen, ohne gefragt zu sein. Der Kopf wäre ab. Aber was sagte sie dann? Sie wusste nicht, ob ihr Kopf auf dem Rumpf bleiben würde. Aber sie sagte, ich vertraue Gott. Komm ich um, dann komm ich um. Ich vertraue Gott, dann ist es auch richtig. Komm ich um, dann komm ich um. Und der Herr öffnete die Tür und sie kam ungeschoren zu dem König, konnte das Anliegen vorbringen und er war erschrocken und erstaunt über dem und wir wissen, wie die Geschichte ausging, der Widersacher, der Haman, wurde gehängt. Und die Juden waren frei. Sie bekamen freie Hand, sich zu wehren gegen die, die sie töten wollten. Sie sollten nicht freie Hand haben, jetzt umgekehrt die anderen abzuschlachten, sondern sie durften sich wehren. Und das ist auch das, was Israel eigentlich heute macht. Israel ist kein Aggressor, der darauf aus ist, die Nachbarn abzuschlachten, aber darf sich wehren, verteidigen. Und Gott hat es bisher gesegnet, die Verteidigung, und hat Sieg geschenkt. Komm ich um, dann komme ich an um. Welch eine wunderbare, starke Glaubensaussage. Und das sollen auch wir tun. Nicht den Kompromiss mit dem Feind wählen. Hütet euch, sagt Petrus, hütet euch davor, sondern beim Herrn bleiben. Gerade in den dunkelsten Stunden, wenn nichts mehr geht. Jesus ist mein Leben. Er ist bei mir. Auch in Epheser 5 lesen wir etwas von dieser Glaubenskraft und Stärke. Epheser 5 ab Vers 10. Prüft doch, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Habt nicht Gemeinschaft mit diesen Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Ist schändlich. Deckt sie vielmehr auf. Habt keine Gemeinschaft mit diesen Werken der Finsternis, die nicht geistlich fruchtbar sind, die in der Ewigkeit keinen Platz finden in Gottes Reich. Sie sind unfruchtbar. Sie sind widergöttlich und sie wollen die Gläubigen nur herabziehen aus ihrem festen Stand, aus ihrer Rüstung. In Vers 15: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Passt auf, will das heißen. Passt auf. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und da kommt wieder das zum Tragen. Ihr Lieben, ihr wisst doch, wo ihr steht. Ihr wisst, was ihr empfangen habt. Deswegen könnt ihr als Weise, nicht als Unweise, durch diese Welt gehen. Ihr könnt erkennen, was wichtig ist und was unwichtig ist, was menschliche Meinung und was Gottes Wort ist. Und dann heißt es weiter in diesem letzten Versen: Und nun wachst in dieser Gnade, wachset darin, nehmt zu, lasst euch nicht bestehlen. Unser ganzes Sinnen und Vertrauen soll auf den gerichtet sein, der uns erlöst hat. Denn wenn er so etwas tun konnte, uns zu erlösen, uns aus der Unmöglichkeit des Lebens herauszuziehen, wie sollte er die Kleinigkeiten des äußeren Lebens und der Abläufe nicht in den Griff kriegen? Das ist doch alles klein dagegen. Wenn er das Große vollbracht hat, dem Satan das Anrecht auf unsere Seele zu nehmen, wie sollte er die kleinen Dinge nicht auch regeln können? Denn das ist das Größte, was er getan hat für uns. Aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerissen. Und nun sorgt er auch für die Kleinigkeiten, die so im Alltag geschehen. Wachset in dieser Gnade. Bleibt bei dem, von dem ihr wisst, dass er euch erlöst hat. Es geht hier bei dem Wachsen nicht darum, um noch vermehrte Taten, gute Taten im gesetzlichen Sinne, sondern es geht bei dem Wachsen darum, dass wir uns dem Herrn mit tieferem Vertrauen zu ihm überlassen. Alles andere erwächst von selbst, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Wir müssen gar keine besonderen Taten suchen. Aber das mit tiefem Vertrauen, sich ihm überlassen, das ist die Voraussetzung, damit alles andere wächst und alles andere zunimmt. So dass wir im Nachhinein staunen darüber, was wir haben tun dürfen zu der Ehre des Herrn, ohne dass wir es gemerkt haben. Herr, wo haben wir dich gesehen? Wo warst du krank? Nackt? Wissen wir gar nicht. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan, habt ihr gar nicht gemerkt. Aber ihr habt im Vertrauen euer Leben mir dargereicht und ich habe das einfach durch euch gemacht, habt ihr gar nicht mitbekommen. Gott gebraucht uns dann zu seiner Ehre. In der Gnade Christi sind wir ja Beschenkte mit mancherlei Gnadengaben. Die eine Gnadengabe ist zunächst wirklich die Frucht, von der der Herr Jesus spricht, ja in Johannes 15. Ich erweise euch diese Gnade, dass ihr Frucht bringt, die ihr nicht geschafft habt, die ich in euch bewirkt habe. Das ist Gnade. Oh, wir haben jetzt Frucht. Ja, wo kommt denn die her? Die hat der Herr uns gegeben. Die hat er ans Licht gebracht. Das ist ein Gnadengeschenk. Und in diesem Gnadengeschenk sollen und dürfen wir bleiben. Auch die Frucht des Wesens Jesu, wir lesen es ja im Galaterbrief und ich möchte uns die Stelle noch einmal vors Herz bringen in Galater 5, Vers 22 und 23, wo es ja heißt, das ist die Frucht, die euch geschenkt ist im Heiligen Geist, die Liebe, die Freude, die Friede, der Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Das ist die Frucht, die Gnadenfrucht, die euch geschenkt ist. Und im ersten Vers in diesem fünften Kapitel sagt der Apostel Paulus, denkt daran, ihr seid zu dieser Freiheit berufen. Ihr seid in Christus befreit, damit das Gnadengeschenk der Frucht auch in euch bewirkt wird. Besteht in dieser Freiheit, seid fest darin, lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Es tut einem ja manchmal leid, wenn man das mitbekommt, wie sich auch Christen gegenseitig das Joch der Knechtschaft auferlegen, was die alles machen müssen. Sie gucken nur, macht er das? Das muss der machen. Und jenes muss er machen und jenes macht er nicht. Dem müssen wir mal so das Joch auflegen. Und dann brechen sie fast alle darunter zusammen. Eine Weile geht's gut, sie versuchen noch zu lächeln dabei. Aber das Lächeln friert ein. Und es wird dann ganz kalt, ja, unter dem Joch. Keine Freude mehr. Keine echte Freude mehr. Das sieht man ihnen dann an. Sie knebeln und knechten sich gegenseitig. Und die Schrift sagt, lasst das nicht zu. Bleibt in der Freiheit Christi. Denn Jesus verführt niemand zum Bösen, sondern er richtet in jedem Einzelnen nur das Gute auf. Und da sind wir frei. Und ihn sollen wir zulassen. Nicht die Knechtschaft durch Äußerung anderer, die uns auferlegt werden soll. Wir sind ja manchmal gerne Lastenträger. Ich habe unsere liebe Schwester Grabowski immer vor Augen. Wirklich, was war sie für eine Lastenträgerin? Zwei Taschen genügten nach. Deine nehme ich auch noch zwei in der Hand, zwei um den Hals. Sie trug gerne Lasten. Sie wollte ja helfen. Sie wollte einen guten Dienst dem Nächsten tun. Aber manche sind auch bereit, gerne schlechte Lasten zu tragen. Paulus sagt einmal zu den Gläubigen, ihr habt's gern, wenn man euch schlägt. Ihr habt es offenbar gern. Denn ihr wollt nicht in der Freiheit in Christo bestehen. Ihr habt es gern, wenn man euch Lasten und Gesetze auflegt, was ihr alles machen sollt. Das ist der alte Mensch, der hat es gern. Denn der kriegt das Gefühl, wenn ich diese Lasten trage, bin ich gut. Ja, dann macht er es gern. Ne? Aber da sollen wir uns nicht hin verführen lassen, wie es Petrus sagt und auch Paulus sagt. Besteht in der Freiheit, zu der euch Christus befreit hat. Werdet nicht abermals der Menschen Knechte. Je mehr diese Frucht, dieses Gnadengeschenk in uns zunimmt, desto weniger gehen wir mit gesetzlichen Werken um, suchen sie nicht, entwenden uns dem Zugriff dieser Werke und suchen mehr die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ein zweites noch dazu, Empfang der Gnaden in der Gabe Christi, sind die Ausrüstungsgegenstände zum Dienst. Verschiedene Gaben werden aufgezählt, die uns gegeben sind, damit wir sie auch gebrauchen. In Römer 12 lesen wir zunächst mal, Vers 6, es ist ja nicht nur ein Versprechen, Gnadengaben zu bekommen, sondern es ist eine Zusage, sie zu empfangen zum Gebrauch. Sie sollen doch eingesetzt werden. Römer 12, Vers 6. Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie im Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Also nicht nur, er hat ein Amt, er soll darin dienen, um Jesu willen. Er soll es aufgreifen, er soll es annehmen. Ist jemand die Lehre gegeben, dann soll er auch lehren. Ist jemand Ermahnung gegeben, dann soll er ermahnen. Gibt jemand so weiter, auch materielle Güter, dann gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Also immer wieder die Aufforderung zur Praxis. Übt jemand Barmherzigkeit, dann soll er es absolut gerne tun. Also Gnadengaben sind geschenkt durch die Zuwendung Jesu in unser Leben. Und Paulus sagt ja auch in 1. Korinther 15, 10, was ich bin im Dienst. Das bin ich nur aus Gnaden. Aber das, was ich bin aus Gnaden, das darf ich einsetzen. Manchmal werde ich ja gefragt, was sind denn meine Gaben? Sag ich so, kennst du sie nicht? Kennst du sie nicht? Wie kommt denn das? In der Schrift steht doch, dass jeder beschenkt wird. Jeder soll mit der Gabe dienen, die er empfangen hat. Und wenn du sie nicht kennst, kannst du sie ja gar nicht einsetzen. Wie kommt denn das? Da muss man sich hinterfragen, wie kommt das, dass ich meine Gaben gar nicht kenne? Hat der Herr mich nicht erleuchtet? Und dann kommen wir ganz schnell zu Römer 12, wo steht, begebt euren Leib zu einem Opfer hin, dem Herrn in die Hand. Das ist Gottesdienst. Dann werdet ihr erleuchtet über den Willen Gottes und eure Gabe wird offenbar. Es ist dann immer die, die ihr gar nicht wolltet. Aber das ist die, die ihr einsetzen dürft und die Frucht bringt. Jeder wird erleuchtet über die Gabe, die er bekommen hat. Und der Herr steht dazu. Auch in 1. Korinther 12, Vers 7 steht dieses Wort, es erzeigen sich in jedem die Gaben nach der Gabe Christi. Das heißt, da bricht etwas auf, was Gott uns geschenkt hat und was er unbedingt eingesetzt haben will. Es erzeigen sich diese Gaben. Sie werden sichtbar. In Vers 7, 1. Korinther 12, Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen der Glaube, in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles wird derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Zuteilung ist das eine, Einsetzen des Zugeteilten ist das andere. In jedem offenbart sich die jeweilige Gabe. Auch Barmherzigkeit üben, auch vermahnen sind solche Gaben. Wir müssen sie kennen. Und ich bekenne auch hier in diesem Stück, dass das, was der Herr mir gegeben hat, ich nie wollte und ich als die schwerste Last empfand. Ich wollte nie Jugendarbeit machen und ich musste rein. Musste rein. Unter Tränen musste ich rein. Unter Tränen manchmal die Stunde verlassen. Musste ich rein. Der Herr sagt, das machst du. Da bin ich. Dazu bevollmächtige ich dich, dass du das machst. Will ich nicht. Auch weitere Wege, die der Herr geführt hat. Nein, Herr, das nicht. Such dir einen anderen. Das ist viel zu schwer. Was kriegt man denn da alles über den Kopf? Das mache ich nicht. Ich habe das gesagt und angeordnet. Du machst das. Ich habe das bestimmt. Mose hat auch ganz frech gesagt, Herr, schick einen anderen, bloß nicht mich. denn das wird keiner ertragen. Dieses Volk wird immer gegen mich reden. Die wird mir nicht glauben. Die werden mich vielleicht sogar noch steinigen, wenn ich sowas sage. Schick einen anderen. Ich will nicht gehen. Du gehst. Das ist die Gabe, die ich dir gebe und die sich in dir offenbart. Und du sollst sie einsetzen. Ein jeder wird beschenkt von dem lebendigen Gott. 1. Petrus 4,10. Diene ein jeder mit der Gnadengabe, die er bekommen hat. Ist es nicht, wenn wir uns das nur vorstellen, wunderbar, da kommen Sonntagsgläubige zusammen und jeder bringt seine Gabe mit. Und zwar die, die er von Gott bekommen hat. Ja, das kann ja nur ein wunderbares Miteinander geben. Das kann ja nur ein aufbauendes Miteinander geben, weil nämlich Gaben Gottes sich immer ergänzen. Sie arbeiten nie gegeneinander. Ja, da wird nicht der Hammer gegen den Schraubenschlüssel arbeiten. Das ist wie in so einem Werkzeugkasten, die gehören alle zusammen. Die werden alle gebraucht, zur jeweiligen Zeit, in der jeweiligen Art. Aber die gehören zusammen. Und das macht Gemeinde Jesu aus. Und das brauchen wir in dieser Endzeit, dass wir uns von diesen Gnaden Gottes beschenken lassen, sie wahrnehmen, gerne annehmen und auch damit dem Nächsten dienen. Sie sind ja nicht zum Eigenverbrauch da, sondern sie sind zum Einsatz für das Ganze, für die Gemeinde da, zum Aufbau. Paulus bekundet auch an die Korinther, wir haben diese Stelle schon einmal gelesen, aber ich möchte es nochmal lesen in Kapitel 1 im ersten Brief, Vers 4 bis 7. Er dankt Gott dafür, alle Zeit, für die Gnade, die diesen Gläubigen gegeben worden ist, die ihnen gegeben worden ist in Christus Jesus, 1. Korinther 1, Vers 4 und weitere, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre, in aller Erkenntnis, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Das ist alles vorhanden, die Gnadengaben, und das soll sich ergänzen in euch und durch euch am Nächsten, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und ihr nur noch in diesem guten, wunderbaren Stand und wenn auch der Antichrist auftritt und wenn sonst was passiert, ihr auf die Offenbarung eures Heilandes wartet. Mittendrin, da ist der Antichrist, der sagt was anderes und ihr wartet auf den Herrn. Ihr guckt gar nicht auf ihn. Versteht ihr? Das bescheinigt Paulus hier den Korinthern. Das habt ihr geschenkt bekommen. Das ist in euch. Ihr habt keinen Mangel. Und er, der Herr, der euch das gegeben hat, dass ihr auf seine Offenbarung wartet in diesen Handhabungen, er wird euch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadlich seid auf diesen wunderbaren Tag Christi, wenn er dann kommt. Und am Schluss betont Petrus hier, bei all dieser Fülle der Verheißung, der Versprechung, diesem Vorherwissen, was dort kommt, diese Ehrung, schon eine Schau zu bekommen über Widerwärtigkeiten, dass wir vorbereitet ihnen begegnen können und zugleich auch eine Schau bekommen für die Herrlichkeiten, dass wir uns schon darauf freuen können, sagt er, diesem Gott gebührt allein Ehre und Anbetung. Und sagt, ja, Ehre sei ihm. Ihm und in allen Zeiten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er beschließt das eben mit diesem Wort, das ist gewisslich wahr. Denn das hebräische Wort heißt Amen, es ist wahr. Es ist gewisslich wahr. Das ist nicht nur ein Wort, womit man bekundet, dass das Gebet zu Ende ist, was man gesprochen hat, sondern es ist eine Bestätigung. Das stimmt. Das ist wahr, das ist die absolute Wahrheit. Ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Durch das Wachsen in der Gnade, das Zulassen der Geschenke Gottes, das Aufblühen lassen der Gnadengaben, das Dienen damit beim Nächsten, staunen wir immer mehr, wie groß der Herr ist, der uns erkauft hat mit seinem Blut. Und wie wichtig es ist, ihm darüber alle Ehre zu geben. Wir geben manchmal den Menschen viel zu viel Ehre. Auch den Bösen, Ach, was spulen wir uns an diesen bösen Dingen oft auf? Wir kämen dem Ehre. Ist gar nicht nötig. Sollten wir nicht tun. Sondern wir sollten sagen, Jesus gebührt allein die Ehre. Er hat das Böse und den Bösen überwunden. Alles, was in der Herrlichkeit wiederzufinden sein wird, hat Jesus Christus in und durch uns gewirkt. Alles. Ihm gebührt Ehre zu allen Zeiten. Das ist gewisslich wahr. Ihm Ehre zu geben, das bedeutet, ihm alle Zeit und für alles Danke zu sagen. So steht es in Epheser 5. Sagt Dank alle Zeit und für alles. Also auch für die Schwierigkeiten, weil wir den Sinn der Schwierigkeiten nicht erkennen. Aber wir geben dem Herrn die Ehre, dass er alles bestens organisiert hat und gut gemacht hat. Dass sogar die Schwierigkeiten schlussendlich uns zum Guten dienen müssen. Sage Dank alle Zeit und für alles. Dann bleiben wir auch standfest, wie es Petrus sagt, in diesem festen Stand des Glaubens, wenn wir darauf eingehen. Und ich möchte auch von diesem überwältigenden Dank noch etwas lesen, wie es dem König David ging. Er ist richtig überfahren worden vom Segen Gottes. Und da wurde er ganz klein, obwohl er König war, ist er noch kleiner geworden, wie er es einmal schon sagte, ich möchte noch viel geringer werden, ja, ich möchte lieber mit den Mägden zu Ehren kommen, als auf dem Königsstuhl sitzen und mit den anderen, die klug reden, dort zusammen sein. Und da ist er ganz klein geworden und demütig am Ende seines Lebens, als er gesehen hat, wie Gott arbeitet. Ja, in 1. Chronik 29 können wir das lesen. Er hatte nämlich vor, Gott ein Haus zu bauen, diesen Tempel zu bauen. Und wir wissen, er durfte ihn nicht bauen, sondern sein Sohn Salomo. Aber er hat versucht, mit Gaben, mit Schätzen vorzusorgen, dass die Materialien da sind. Und in 1. Chronik 29 spricht er zunächst auch von sich, von diesem Wunsch, er möchte dem Herrn dienen. In Vers 2, ich habe aus allen meinen Kräften herbeigeschafft zum Hause Gottes Gold zu goldenem, Silber zu silbernem, Kupfer zu kupfernem, Eisen zu eisernem, Holz zu hölzernem Gerät, Onyxsteine, eingefasste Steine, Rubine, bunte Steine, mancherlei Edelsteine und Marmorsteine, die Menge. Da hat er sich noch gar nicht so sehr gewundert. Er weiß, dass er gespart hat und dass er gesammelt hat. Und dann hat er nur festgestellt, was er getan hat. Aus Wohlgefallen am Hause meines Gottes aber, und da ich noch eigenes Gut an Gold und Silber habe, gebe ich es für das Haus meines Gottes, außer allem, was ich schon zum Heiligen Haus beschafft habe. Und dann zählt er wieder auf, 3000 Zentner Ophir Gold und 7000 Zentner lauteres Silber, um die Wände des Hauses zu überziehen, das Golden werde, was golden ist, das Silber wird, was Silber sein soll, und zu allem Werk durch die Hand der Werkmeister. Und dann sagt er noch, nachdem er so aufgezählt hat, was er alles gesammelt hat, und eigentlich ja schon ein bisschen stolz darauf sein könnte. Und dann sagt er, wer nun noch willig ist unter euch, der soll heute seine Hand auftun und dem Herrn seine Gabe geben. Und dann geht's weiter. Da waren die Häupter der Sippen, die Fürsten der Stämme Israels, die Obersten über 1000, über 100 und die Vorsteher über des Königs Besitzungen. Und sie gaben zur Arbeit im Hause des Gottes 5000 Zentner Gold, 10.000 Gulden und 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Kupfer und so weiter und so fort. Und wer immer bei sich edle Steine hatte, der gab sie zum Schatz des Hauses des Herrn unter die Hand dieses Jehiels des Gershoniters. Das Volk war fröhlich dabei, dass sie so willig waren, denn sie gaben es dem Herrn freiwillig von ganzem Herzen. Und der König David war hoch erfreut und er lobte den Herrn. Und er sprach, gelobt seist du, Herr Gott Israels, unseres Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist doch die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir, du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir es dir wieder zurückgegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht. Herr, unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen, ist von deiner Hand gekommen. Es ist doch alles dein. Ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. So lobte plötzlich dieser David, der vorher gerade erzählt hat, was er so gesammelt hat. Lobte er seinen Gott, weil er merkt, wir sind es nicht, die was bewerkstelligen können. Gott gibt Segen über alle Maßen. Er ist der Geber aller guten Gaben, ist alles dein. Wir sind doch wie Kinder, die kriegen eine Tüte Bonbons von den Eltern und schenken den Eltern einen zurück. Die konnten ihn nicht kaufen. So sind wir. Und dann fühlen wir uns noch groß, dass wir denen einen Bonbon geschenkt haben, den wir nicht gekauft haben. Und das erkannte David. Oh, was sind wir für Leute? Wir denken doch, wir schenken dir was. Dabei hast du uns beschenkt, damit wir dir was geben können. Wir hatten ja eigentlich nichts. Versteht ihr? Das will in unserem Herzen Raum gewinnen. Oh Herr, beschenke mich, dass ich habe zu geben. Habe zu geben den Glaubensgeschwistern. Habe zu geben den suchenden Menschen in dieser Welt. Habe zu geben auch dem Törichten, der nicht versteht, dass er von Gott geliebt ist. Herr, mach du mich reich. Ich will vor dir bleiben in dem Stand deiner Gnade. Und da ist mir zum Schluss eingefallen, dieses Psalmwort ist mir einfach so ins Herz gelegt worden, dass wir da einstimmen sollen, jetzt und wenn wir auch wieder nach Hause kommen. Es soll in uns jubeln, Psalm 98, wo es heißt, singt dem Herrn doch ein neues Lied. Warum? Weil er Wunder tut. Die müssen wir zulassen. Singt ihm doch ein neues Lied, weil er Wunder tut. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil kund werden. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Wenn er auch wiederkommt, dann wird er sich erzeigen als der Herr aller Herren. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn alle Welt, singt und rühmt und lobt. Lobt den Herrn mit Harfen und Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen. Jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt. Er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wenn wir das aus diesem zweiten Petrusbrief, dieses Lob, diese Freude, diese Zuversicht neu gewonnen haben, und in unseren Alltag zurückgehen, sind wir Beschenkte des Herrn und werden auch im Sieg Gottes durch Jesus Christus bleiben. Und es wird geschehen, was wir gelesen haben, weil ihr im Voraus wisst alles, was geschieht, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand, sondern wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Das ist gewisslich wahr. Amen.